Tridente, der Barça-Podcast der Peña Barcelonista de Viena.
Hallo, ich bin der Flo.
Servus, ich bin der Matthias.
Hallo, ich bin der Paul. Und ich bin lauter als der Matthias im Mikro. Jetzt schauen wir mal, wer sich anstrengen muss. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tridente, dem
harmonischen
Barça-Podcast. Machen wir es jetzt sofort oder danach, Jungs? Ja, die Stimmung ist wie immer angespannt, aber wir sind wieder zurück, nachdem wir uns eine kleine kreative Pause gegönnt haben. Hat sich aber ganz gut angeboten, weil so sparen sich alle 6,5 ZuhörerInnen da draußen die 2 Folgen, wo wir uns anscheißen, weil wir glauben, dass gegen Napoli es ein Debakel wird und können darüber reden.
Und verzweifelt irgendein Thema suchen, dass wir dann eine Stunde rumstammeln.
Um nicht weiterhin über den Xavi zu schimpfen.
Ja, und jetzt können wir ihn loben und die Mannschaft loben, weil in den letzten Wochen können wir, müssen wir nicht.
Aber ja. Lewandowski-Bashing wird schwer heute, wenn ich nur...
Ja, ich finde schon was, keine Sorge. Auf jeden Fall freuen wir uns darüber, im Champions League Viertelfinale zu stehen, endlich mal wieder, zum ersten Mal seit 4 Jahren, wenn ich mich nicht täusche. Also das bedeutet, das letzte Mal, als wir es so weit geschafft haben, hat es mit einem 2:8 inmitten einer globalen Gesundheitskrise. Ich wollte globale Pandemie.
Das war der Grund für das Ergebnis auf jeden Fall.
Es war eigentlich, die Pandemie war schon der Grund. Ja, wirklich der Grund für das Ergebnis. Ich muss sagen, erstaunlich beeindruckend chaotisches Intro.
Sonst sind wir viel geordneter unterwegs.
Ich bin zufrieden mit uns. Auf jeden Fall, wieder Champions League Viertelfinale, das Spitzenspiel am Sonntag gegen Atletico 3:0 gewonnen. Wenn man die ersten 30 Minuten vergessen will, könnte man sagen, souverän. Also doch die
30 Minuten, also weiß ich davon noch nicht.
Es war nur 60 Minuten lang.
Die Formkurve stimmt. Die Frage ist, steigt auch die Stimmung bei euch?
Ja, die Stimmung ist definitiv viel besser. Ich bin so fröhlich in den Montag gestartet, wie schon seit langem nicht mehr. Das ist immer sehr schön, wenn man dann am Wochenende, also immer ist gut, ja, war eben schon lange nicht mehr dieses High, um in die Woche dann zu starten. Ja. Also es ist sehr erstaunlich. Ich hatte einen Arbeitskollegen, der früher immer mit mir in einem Zimmer gesessen ist und immer die Fußballergebnisse am Wochenende vom Wochenende nachgeschaut hat, um zu wissen, wie gut ich dann am Montag drauf bin. Ja?
Welche Phase war das? Welche Phase?
Das war vor dem Laporta gekommen ist. Also, ja.
Das ist ein guter Kollege.
Ja. Der Georg, den kennst du eh.
Ah, ja.
Servus, Georg.
Hallo, Georg. Ja. Scheider Mann, muss ich sagen. Also, viel habt ihr nie geredet, nehme ich an. Sehr, sehr gut. Und im Klassiker ist einfach mal in den Kreislauf gegangen für eine Woche.
Das tut er sich nicht an.
Ich sag gar nichts. Wofür man mich belangen könnte.
Ja. Ja, also ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal einen so fröhlichen Podcast aufgenommen haben oder mit so viel Grund zur Freude, muss ich mal sagen.
Ja, das ist wirklich lang.
Also jetzt haben wir 6 Wochen Pause gehabt und man muss sagen, in diesen 6 Wochen hat Barca kein einziges Spiel verloren. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal der Fall war.
Also um gleich mal ein bisschen negativ was beizutragen, sie haben auch 3:3 gegen Granada gespielt, was mich schon überrascht hat, als ich es gerade nochmal nachgeschaut habe. Ja, aber ansonsten,
und ja. 2 Matchbälle eigentlich ausgelassen, also Madrid hatte Punkte liegen lassen die, und die Ausrutscher haben wir nicht nutzen können. Ne? Also
die Chancen verpasst, um an Madrid ranzukommen, das stimmt. Das gefällt mir, jetzt sind wir gleich wieder bei in unserem natürlichen Ambiente beim Sudan.
Ja.
Aber ja, seit dem Rücktritt von Xavi umgeschlagen, also Rücktritt, Ankündigung von Rücktritt, und ja, das schaut eigentlich ganz gut aus.
Aber jetzt können wir ihn so lange behalten und er einfach permanent im Rücktritt ist, dann gewinnen wir nächstes Jahr das Triple.
Eine interessante Statistik, das war jetzt das 6. Spiel, das sein Bruder leiten musste. Und der hat noch keine einzige, der zählt die Spiele, die er gecoacht hat, als Siege. Ja? Jedes Spiel, das er gecoacht hat, hat er.
Dann haben wir schon einen Nachfolger.
Ja, habe ich mir auch schon gedacht. Und auch schon tut er wie Klopp. Ja? Also,
Klopp für Arme.
Ja,
naja, oder Klopp für wohlhabende, wohlgenährte.
Oskar Klopp wird da anscheinend in der Kabine genannt.
Ich habe auch gehört. Ich habe mir schon gedacht, so kurz habe ich mir gedacht, als ich das gelesen habe, so, vielleicht ist er taktisch doch nicht so schlecht. Und aber jetzt, wo er das gesagt hat, der schaut einfach nur aus wie der Typ, macht es wieder mehr Sinn.
Ja, und ich habe heute auch gelesen, es steht im Raum, dass Xavi 3 Spiele gesperrt ist, was den Klassiker beinhalten würde.
Vamos!
Also eigentlich Sieg ist schon mal garantiert.
Jetzt müssen wir nur das richtige Ergebnis noch ertippen, ja, ob's.
Damit haben wir ganz gute Erfahrungen gemacht.
Jo, lassen wir vielleicht das Thema.
Aber vielleicht sollte Xavi auch im Viertelfinal-Hinspiel sich irgendwie eine Rote einfangen, damit wir im Rückspiel.
Das ist, Barca geht halt immer einen anderen Weg. Also sie revolutionieren diesen Fußball. Manche Vereine, da holen sie spielerabsichtlich Karten, damit sie für bestimmte Spiele gesperrt sind. Bei uns macht das der Trainer, der sich die rote oder die gelbe Karte abholt, um eine Sanktion auszusitzen, um seiner Mannschaft eine Chance zu geben. Also
für alle, die das Spiel am Sonntag verschlafen haben, und ich schaue niemanden an, Flo.
Wir sehen. Ach so, es gibt mehr von uns.
Xavi hat sich wieder mal eine gelb-rote Karte eingehandelt, wegen eifrigen Protestierens, wegen vermeintlichen Fehlentscheidungen des Schiedsrichters, beziehungsweise nicht gegebenen Fouls. Und hat noch vor der Pause, glaube ich, ist er des Platzes verwiesen worden.
Ja, also, innerhalb von 2 Minuten gelb und dann, ich weiß nicht, ob es gelb, rot oder
direkt offenbar rot war. Ja, sonst würden wir nicht von 3 Spielern reden. Ja.
Aber es war erst vorm Deal. Und dann hat er erst die Zeit. Aber hat er gelb-rot oder direkt-rot bekommen? Ja, das war nicht ersichtlich.
Es muss rot gewesen sein, weil sonst könnte es nicht 3 Spiele schwerer sein.
Ja.
Aber ja, er hat sich wieder mal eine Sperre eingefangen. Aber ich würde sagen, fangen wir erstmal nochmal mit Napoli an, mit den 2 Spielen. Was sind, oder generell der Champions League, was sind eure Eindrücke aus den beiden Partien und wie seht ihr dann die Chancen im Viertelfinale, wo ja das unser aller Lieblingsteam PSG als Gegner ausgelost wurde?
Über 2 Spiele muss ich sagen, war Barca besser. Also im Hinspiel haben sie am Anfang gedrückt, dann ist Napoli ein bisschen gekommen, aber ich würde sagen, es war ein eher ausgeglichenes Spiel. Verteidigungstechnisch waren sie im Hinspiel ein bisschen geschwommen, habe ich das Gefühl gehabt. Aber auch da hat Napoli nicht so viel zusammengebracht. Und im Rückspiel waren sie eigentlich sehr souverän in der Verteidigung. Ich finde, dass sie verdient gewonnen haben. Ich war auch sehr überrascht von einer so guten Leistung. Das sieht man heutzutage eher recht selten eben. Zur weiteren Auslosung, also ich finde es einfach mal schön. Ich hätte vor der Saison nicht gesagt, dass wir ins Viertelfinale kommen. Oder halt mit Losglück. Hatten wir auf jeden Fall in der Gruppe, wo wir uns durchgenudelt haben. Deswegen war ich schon ein bisschen negativ gestimmt für Napoli, aber haben sie gut gemacht. Jetzt gegen PSG, kann ich nicht einschätzen. Also das ist eine Wundertüte. Die haben vorne einen super Sturm. Dahinter ein Mittelfeld, das irgendwas ist. Und dahinter eine Verteidigung, die auch ziemlich random ist. Und Barca hat nicht den besten Sturm. Dahinter ein Mittelfeld, das ungefähr zu 50% irgendwie Aushilfsspieler hat. Und eine Verteidigung, die jetzt die letzten Spiele wieder solider wirkt. Vor allem auch durch Pau Cubarsí, der jetzt eigentlich einen Stammplatz in der Verteidigung hat und eben auch zum Beispiel Diego Martinez komplett auf die Bank verbannt hat, sind sie da wieder gesettelt. Ich finde auch, jetzt sehr geschimpft über Koundé am Wochenende, aber ich finde, er hatte einige gute Aktionen auch.
Ja.
Und man muss halt immer berücksichtigen, dass das nicht seine Stammposition ist. Also ich finde, das ist auch etwas, was man berücksichtigen muss, wenn man ihm Sachen anlastet. Und auch ein Hector Fort war sehr gut eigentlich, dafür, dass es ein Spitzenspiel war.
Mhm.
Hat er das sehr gut gemacht. Er hat nicht super viel Einsatzzeit bisher gehabt, aber war sehr solide. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass er dann auch noch quasi der defensive Mittelfeldspieler, der Christensen bis dahin war, der eigentlich Innenverteidiger ist und dadurch, glaube ich, ein defensiv stärkeres Profil hat, auch ausgefallen ist. Der war ursprünglich in der Aufstellung und ist dann zum Spielbeginn rausrotiert worden, weil anscheinend dürfte irgendwas passiert sein. Das heißt, das Mittelfeld war ja dann auch wieder ein relativ improvisiertes und bis auf Gündogan eigentlich kein Stammspieler oder keiner der besten vier Mittelfeldspieler, würde ich sagen. Ich weiß, Paul, du wirst mit mir nicht übereinstimmen, weil Sergi gespielt hat, aber
Captain Sergi,
auch Sergi. Und was man schon positiv sagen muss, zum Beispiel Fermin hat in den letzten zwei Spielen jeweils ein Tor geschossen gegen Napoli und gegen Madrid, also gegen Atletico Madrid. Also auch der bringt seine Impulse und ist auch jemand, der sich aufrackert für die Mannschaft. Ich kann nicht sagen, was rauskommen wird. Ich glaube, es kommt darauf an, ob er ein Dembélé spielt wie bei Barca oder ob er mal sein Potenzial leider abrufen wird, der ja auch kurioserweise diese Saison noch keine einzige Verletzung hatte bei PSG. Und wie das mit Mbappé weitergeht, weil er jetzt immer, glaube ich, von der Bank eigentlich gestartet ist, in dem Netz, seitdem quasi er gesagt hat, er nicht verlängert, dass er nicht verlängert, glaube ich, ist er meistens von der Bank gekommen. Schauen wir mal.
Kann ich mir nicht vorstellen, dass das Lucho wirklich beibehält in dem Champions League Viertelfinale. Also, ich glaube, das ist so eine Aktion, die bringt er in der Liga, wo es eh schon wurscht ist, aber quasi sich die Kritik einzufangen für den Champions League aus, deswegen wäre schon ein bisschen arg riskant, würde ich sagen. Aber ich würde nicht Nein sagen, wenn er es macht.
Vielleicht das ist Lucho, also. Der ist schon bekannt als jemand, der ein bisschen ein Sturschädel ist.
Ein bisschen, ja. Dafür ist er in der Tat bekannt. Ja, also ich finde, gerade im Hinspiel, im Auswärtsspiel in Napoli, hat ja Napoli lange Zeit keine Chance gehabt. Und das Tor ist ja auch nur wegen eines Fehlers, einen punktuellen Fehlers des Verteidigers erzielt worden. Ich finde, das war schon sehr gut, eigentlich das Spiel. War aber natürlich skeptisch, vor allem wegen der Verletzungen, weil in der Zwischenzeit hatten sich ja dann noch De Jong und Pedri noch verletzt. Ob sie das Spiel bewältigen würden oder wie sie es bewältigen würden, und war eigentlich dann positiv überrascht, dass sie relativ schnell und das 2:0 erzielt haben. Lamine Yamal war ein Albtraum, die erste halbe Stunde für Napoli. Und interessanterweise, die Tore sind dann eigentlich über die andere Seite gekommen. Aber es war erstaunlich gutes Spiel. Ich glaube, man hatte ein bisschen versäumt, eben Napoli noch den Todesstoß zu verpassen, weil die halt, also ein 3:0 hätten die wahrscheinlich endgültig den Kopf hängen lassen. Das hat man versäumt, finde ich, ist so ein bisschen vom Gas gegangen. Aber also, die erste halbe Stunde war ein Traum. Und ja, gegen Atletico nach dem 1:0, beziehungsweise das 1, also 0:1 hat sich dann eigentlich abgezeichnet, weil sie haben 3 Minuten Druck gemacht und dann das Tor erzielt. Ja. Das war recht überraschend, wobei sie davor 30 Minuten lang kaum aus dem eigenen Strafraum gekommen sind, und wenn, dann nur mit weiten Bällen. Also das war doch recht überraschend, wie gut dann das Spiel war. Vor allem nach dem Erzielen des 0:1. Ja. Also ja, durchaus positiv. Wirklich auch erstaunlich bei dem Verletzungspech. Also Cancelo fällt aus, Christensen fällt aus.
Cancelo war anscheinend private Gründe und keine Verletzung.
Ja, ich weiß, ja.
Aber war auch relativ kurzfristig. Also ich glaube, der war ja schon auch
davor, selber Tag, sowas in
die Richtung. Genau, irgendwie war, glaube ich, ursprünglich sogar noch im Kader vorgesehen, also, und dann spontan rausgestrichen.
Und in der Champions League waren wir ja die erste Mannschaft, die im Achtelfinale mit 2 unter 18-Jährigen eingelaufen ist, oder sogar, ja, unter 18, genau.
17-Jährigen.
Ja,
genau.
17 oder niedriger, weißt du? Also Lamine ist ja noch nicht mal 17.
Und der Kubasi ist gleich Man of the Match geworden. So lange haben wir nicht mehr aufgenommen. Was hast du vorhin gesagt? Das hat mir sehr gut gefallen, Paul, bevor wir aufgenommen haben.
Als wir das letzte Mal aufgenommen haben, war er noch mit Frischling. Jetzt ist er inzwischen also unangefochtener Stammspieler und ja, also
mittlerweile im Nationalteam.
Ja, wurde Man of the Match eben in seinem ersten Champions League Spiel, dass das K.O.-Rückspiel war, das so wichtig ist für den Verein, weil eben im Budget stand schon fest, sie müssen ins Viertelfinale kommen. Also da hängt so viel auch quasi dran. Und er war so souverän. Also
die Spieleröffnung war auch ein Wahnsinn. Der hat, glaube ich, Also erstens hat er den Osimhen in seine Hosentasche eingepackt, der war wenig zu sehen. Und zweitens hat er von hinten super rausgespielt. Also ja, Diagonalbälle zwischen die Linien und hat einfach ganz viele Angriffe und Entlastungen von Barca irgendwie eingeleitet mit seinem super Passspiel.
Ja, und es war auch dasselbe dann gegen Atletico. Die Ausgangssituation, woraus diese Druckphase entstanden ist vor dem 1-0, war auch ein Pass von ihm auf Fermin, wo er die gesamte Atletico-Mannschaft überspielt mit einem Pass und der ankommt. Und daraus entsteht, also verändert sich das komplette Spiel und es ist absoluter Wahnsinn, was der da mit seinen 17 Jahren und, keine Ahnung, 10 Pflichtspielen jetzt auf die Beine stellt. Logischerweise redet der spanische Verband schon davon, dass sie ihn bei der EM und Olympia spielen lassen wollen. Weil so geht man damit um, wenn man
die lernen halt auch nichts.
Weltklasse-Talente hat. Ich habe heute irgendwo gelesen, Petri könnte rein theoretisch Olympia spielen. Der ist immer noch jung genug. Aber gut, das wird hoffentlich nicht passieren.
Vielleicht mit dem Rollator, aber ich weiß nicht, ob es sonst möglich ist.
Der hat, glaube ich, zumindest aus dem Fehler gelernt, hoffe ich doch. Aber ich fand auch, also gerade das Napoli-Rückspiel war überraschend positiv, also dafür, dass eben in der Zwischenzeit dann nochmal zwei Mittelfeldspieler ausgefallen sind. Ich finde es sehr, also das wurde ja vorhin schon angedeutet, aber ich finde es sehr spannend, dass jetzt zum Beispiel auf einmal Sergio Roberto wieder eine Rolle spielt im Team und zwar dann eine eigentlich entscheidende in beiden Spielen, also auch gegen Atletico, wenn man das jetzt noch mitnimmt, also in beiden Spielen in der letzten Woche, wo er jetzt am Anfang nicht unbedingt souverän war auf der Sechserposition, aber dann hat sich auch eingependelt und dann haben sie das da auch mit ihm souverän runtergespielt. Ich finde, Fermin ist ein Wahnsinn, wie der da jetzt auf einmal wieder reinrutscht, der nach dem Spiel gegen Athletic Bilbao sehr, sehr stark kritisiert wurde auch und jetzt dann auch also gegen Napoli von Anfang an gespielt hat, das 1-0 erzielt hat, wenn ich mich nicht täusche, was du sagst. Jetzt gegen Madrid, also Atletico Madrid getroffen hat, das ist einfach und immer wieder mit seinen Läufen einfach für Gefahr gesorgt hat und mit ein bisschen mehr Glück macht er vielleicht sogar ein, zwei Tore noch mehr und hat die ganze Zeit für Gefahr gesorgt und es ist einfach wieder aus dem Nichts, die Leute wieder auftauchen.
Ja, das ist wirklich sagenhaft.
Und dann auch, ja, das richtig gut machen. Und dann, ja, da stehst du eigentlich vor der Situation, dass Petri und De Jong sich verletzen. Du denkst, jetzt ist alles gelaufen und die nächsten Spieler kommen rein und übernehmen da das Ruder. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend.
Auch Fermin ist jemand, der für mich ein bisschen was von Gavi hat in dem Aspekt, dass er jemand ist, der alles auf den Platz lässt. Und der da auch, glaube ich, ein bisschen die Mannschaft mitreißen kann. Also in Situationen, wo sie ein bisschen den Kopf hängen lassen oder ein bisschen unter Druck sind und diese Zweifel, man hat das Gefühl, sie sind unsicher in dem Spiel, ist das jemand, der alles gibt und der immer da ist und ein bisschen die Leute wieder mitzieht, also so quasi ein bisschen den Karren aus dem Dreck zieht, motivationstechnisch. Und da erinnert er mich ein bisschen an Gavi.
Ja, läuft auch wahnsinnig viel.
Fault öfters mal.
Aber gefühlt, im Gegensatz zu Gavi, ein bisschen taktisch visiert er schon von Anfang an. Aber ja, also ich finde das wirklich spannend zu sehen und ich finde, man merkt auch einfach, dass Xavi jetzt richtig auf diese jungen Spieler setzen will. Ich glaube, das ist auch, oder liest man auch viel, dass ja, das ist quasi das Erbe, das er hinterlassen will. Er will halt einfach zeigen, was im Verein für Potenzial und an Talenten schlummert. Und ich glaube schon, dass das wirklich sehr, sehr wertvoll werden kann, auch für die nächsten Jahre. Das ist einfach sehr gut zu sehen.
So, jetzt haben wir kurz noch über Napoli geredet, aber ich glaube, jetzt habt ihr mir beide die Frage, die du gestellt hast, Paul, habt ihr nicht beantwortet. Und zwar, wie geht es denn einen in das Duell mit PSG? Kann gerne jemand anfangen. Also.
Ich euch auch ja, ich will mich da nicht gern aus dem Fenster. Ja. Ich meine, du hast dich ja schon ein bisschen drüber geäußert. Ich würde mich am liebsten nur dir anschließen und dir recht geben.
Ja, das war doch immer gern.
Ich auch eigentlich, ja. Von der Auslosung her, glaube ich, und von den Mannschaften, die noch im Bewerb sind, ist es nach Dortmund der Gegner, der uns am ehesten entgegenkommt. Ich werde es mal so formulieren, ja, diplomatisch, ja. Also es ist nicht City, ja. Sie wären es. Oder eben auch Real, ja, die selten den Kopf hängen lassen. Auch Atletico über zwei Spiele ist, glaube ich, harter Tobak, ja. Also von dem her, ja, ist es eine verhältnismäßig gute Auslosung, ohne dass es natürlich eine gnade Wiesn sein wird oder sein könnte, ja. So, ich würde sagen, es ist insofern gut, eine gute Auslosung, weil wir mit der Chance ins Spiel gehen und auch daran glauben, dass der Gegner bezwingbar ist. Was natürlich erst erspielt werden muss, aber es ist auf jeden Fall nicht ein Gegner, vor dem man sozusagen vor Schrecken erstarrt oder die mental so stark sind, dass sie ein 2-0 gegen Manchester City in den letzten 20 Minuten aufholen, obwohl sie wie Real Madrid vor zwei Jahren. Über 180 Minuten sind zwei Spiele und dann waren es 170 Minuten, Manchester City sie gegen die Wand gespielt hat. Ja, also ja, das ist, glaube ich, Paris Saint-Germain nicht. Wir müssen uns nur darauf konzentrieren, eben kein Tor zu kassieren. Ja, das wird die Basis sein. Ich meine, das klingt nach alter Fußballweisheit, aber ich glaube, mit unserer mentalen Schwäche, unter Anführungszeichen, und dem Selbstbewusstsein von Kylian Mbappé wäre das, glaube ich, fatal. Also ich glaube, man muss die lange anlaufen lassen, anrennen lassen, und dann gibt es eine realistische Chance, dass man weiterkommt. Mehr will ich dazu eigentlich nicht sagen. Ja, also ja.
Ich bin on the way.
Ja. Eigentlich schon, ja.
Ja, ich meine, ich sehe es eh genauso wie ihr. Es ist natürlich, man muss einfach sagen, es ist eine sauglückliche Auslosung, in dem Teil zu sein, also in dem
Ast
zu
sein. Ja.
Jeweils das Rückspiel, also jeweils, falls man weiterkommen würde, wäre das Rückspiel auch im Halbfinale dann das, also daheim, dementsprechend, also genau wie jetzt im Viertelfinale. Das ist schon alles, das hat sich alles sehr gut gefügt, aber
erklär uns nochmal den Ast, warum.
Genau, also das ist ja der Sieger aus PSG, Barca trifft dann im Halbfinale auf den Sieger aus dem Duell Atletico gegen Dortmund. Also im Grunde könnte man sagen, die vier stärksten Teams der verbliebenen acht sind im anderen Ast.
Ja, und das sind Arsenal.
Arsenal, die Bayern, Madrid und City. Und die spielen sich quasi einen Finalteilnehmer aus. Und Barca, PSG, Atletico, Dortmund den anderen. Und natürlich hat man es da sehr gut getroffen. Ich finde es ein bisschen fast gefährlich, weil es ist halt doch irgendwie, es regt ja, dann doch wieder zum Träumen an. Da könnte man sich eine sehr gute Saison erschummeln. Also halb erschummeln, man müsste es immer noch erst schaffen, aber so. Und ja, Paris ist aus meiner Sicht kein Überteam. Sie haben bloß eben einen Überspieler, der, wie man ja schon sehr oft gesehen hat, ein Spiel auch alleine entscheiden kann. Sie haben mit Dembélé einen Spieler, der das Potenzial hat, über einzelne Spiele an ein ähnliches Niveau ranzukommen. Und wo es natürlich extra wehtut, also eigentlich wird es bei den beiden extra wehtun. Es ist, ob es Dembélé sich revanchiert für die Jahre, wo er uns gequält hat, oder Mbappé uns einen Vorgeschmack auf die nächsten Jahre gibt, wenn er bei Madrid spielt. Beides wäre sehr, sehr bitter. Deswegen, also ich habe sehr viel Respekt vor dem Potenzial, was in der Mannschaft steckt.
Aber schön, dass du es formuliert, ja.
Aber ich sehe auch die Chance, dass da wirklich was geht. Vor allem, wenn vielleicht noch ein paar Spieler zurückkommen. Vor allem, wenn jetzt die Form, die Mannschaft jetzt gefunden hat, irgendwie sich hoffentlich über die Länderspielpause retten lässt. Und dann, ja, sehe ich da schon eine Chance. Gleichzeitig irgendwo hoffe ich auch einfach, lass es nicht blamabel werden. Und das passt dann auch. Von mir ist da jetzt unglücklich zweimal 2-1 verlieren. Nicht, dass ich, also, dann kann ich immerhin da irgendwie halbwegs zufrieden rausgehen. Ja.
Wir sind halt gebrannte Glieder. Also,
Und andererseits denke ich mir halt, die Chance ins Finale zu kommen, wäre finanziell auch so wichtig für den Verein. Also, das sich entgehen zu lassen, wäre schon sehr, sehr bitter.
Ja, wobei ich dann Angst habe, dass wir im Finale 7-1 abgeschossen werden oder 7-0. Von egal, wer aus diesem anderen Zweig kommt. Ich möchte eigentlich.
Also, ja, das ja, ist. Halt und der Gedanke, gegen Madrid ein Finale zu verlieren, man, das ist mein schlimmster Albtraum, ja.
Ja, wobei, also, der Weg ist Angst zu schreien, aber ich, da sag ich mal, die sind nicht die beste Mannschaft in dem Ast, deswegen hoffe ich einfach, dass wenn dann jemand anders wäre. Und das stimmt alles, aber es könnte halt, so ein Finaleinzug könnte halt der Unterschied sein, ob wir Araujo im Sommer abgeben müssen oder nicht.
Ja, das ist einfach mal grob geschätzt. Mittlerweile die einzige Möglichkeit, noch an der Club-WM teilzunehmen. Nicht, dass ich den Bewerb wahnsinnig befürworten oder spannend oder gut fände. Aber es sind
50 Millionen.
50 Millionen.
Angeblich.
Ja, das ist noch nicht klar.
Na, es gibt noch überhaupt gar keine
Finanzierung. Ach so.
Alle reden nur von 50 Millionen und alle Vereine sind geil drauf, weil viel Geld in Aussicht ist, aber niemand kennt konkrete Zahlen.
Fakt ist, Atletico hat nach wie vor 6 Punkte Vorsprung in der Wertung, in der UEFA oder ja, Wertung, und somit müssen wir entweder die Champions League gewinnen oder eine Runde und länger überstehen als sie und 2 Spiele mehr gewinnen. Ja.
Ja, also wenn sie jetzt beide verlieren und wir gewinnen beide und kommen dann noch weiter, dann sind wir eigentlich schon drüber. Das wäre ideal.
Ja. Halt, dass das aber gegen Dortmund
passiert, glaube ich, eben auch nicht.
Ja. Ja, weiß ich nicht, aber würde bedeuten, dass im Grunde die beiden Niederlagen gegen Antwerpen
ganz genau das bedeutet, dass
uns potenziell die Teilnahme kosten.
Ganz genau so ist
geil.
Es.
Hatte ich gar nicht. Ja, hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm.
Übrigens wollte ich nur kurz zurückrudern, wenn wir angefangen haben, sehr, sehr schüchtern und zurückhaltend und jetzt dann schon vom Finale geredet haben. Also immer mit einem Disclaimer, aber man wird dann doch sehr schnell verleitet zum Träumen.
Ja, aber eben das ist genau das, was eben die Auslosung einfach bietet. Weil, also so wie ihr jetzt auch meintet, ihr glaubt nicht an Dortmund gegen Atletico, sehe ich auch ein. Ich glaube, Dortmund, ja, kann man nie wissen, aber im Zweifel scheißen sich halt an. Und dann war es das halt. Aber rein theoretisch, ja, und Atletico will ich auch nicht über 2 Spiele bezwingen müssen, aber haben wir halt auch vor 2 Tagen 3-0 auswärts besiegt. Also deswegen fängt halt das Träumen dann schon an. Wenn man es weiter schaffen würde, dann müsste eigentlich die nächste Runde auch noch drin sein. Aber ja, deswegen, also wenn es aufgeht, bin ich sehr glücklich mit der Auslosung. Wenn wir gegen PSG schon ausscheiden, hätte ich auch gern irgendeine andere Auslosung gehabt, weil dann hätte ich wenigstens keine Hoffnung gehabt, dass sie mehr ausgeht. Weil wenn es jetzt gleich, keine Ahnung, Arsenal gewesen wäre und im Halbfinale die Sieger aus Bayern City, dann bin ich froh, wenn es im Viertelfinale Schluss ist.
Ja, voll. Ich meine, das wären entscheidende Wochen, weil ich glaube, nach dem Rückspiel gegen PSG kommt dann der Klassiko.
21. April, also ist es 10., 16. und 21. April. Genau.
Und dann ist ein Spielpause, also ein Ligaspiel dazwischen und dann kommt schon Girona auswärts. Die wir ja jetzt überholt haben in der Tabelle. Also wir haben uns den zweiten Platz unter den Nagel gerissen, mit 2 Punkten Vorsprung jetzt auf Girona. Dann ist Bilbao und dann kommt erst Atletico. Also super, dass wir Atletico jetzt abgehakt haben in der Liga, weil die müssen jetzt schauen, dass sie da in der Champions League drin bleiben.
Ich glaube, die waren noch nie, seitdem Simeone Trainer ist, noch nie so schlecht positioniert mit nur noch 9 Spielen bis Saisonende. Ja. Ja. Also die sind gewaltig unter Druck. Ja, schauen wir mal, wie sie dem Druck standhalten und auch ob Griezmann wieder zum besten Spieler der Liga wird, wie The Zone am Wochenende noch verkündet hat.
War es The Zone oder war es der?
Das war die Süddeutsche.
Aber die Süddeutsche, Entschuldigung.
Mhm. Weißt du doch, ja. Aber sogar angeschlagen ist er der beste Spieler der Liga. Okay. Aber ja, die könnten halt auch noch den Champions League-Sieg holen und sich so den Startplatz sichern.
Ich bin im Finale gegen Madrid und knicke mir ein. Das sehe ich schon, wenn sie ins Finale kommen. Okay, also ich finde, wir hätten noch ein Thema, das schon auch vorhin erwähnt worden ist. Und zwar auf der einen Seite, das ist verbunden mit, also es sind zwei Themen, die verbunden sind, die ich vielleicht jetzt irgendwie spontan einbringen möchte. Die Verletzungsgeschichten. Da haben wir, glaube ich, alle einen Artikel gelesen von The Athletic, der zahlreiche Barcelona-Insider auch und Ärzte, Sportärzte quasi zitiert. Und meint, dass das Training bei Barca nicht ganz auf dem neuesten aktuellen Stand ist, was international der Fußball ist quasi. Und deswegen auch eine Möglichkeit sein könnte, warum wir so viele Verletzungen haben. Gleichzeitig, damit verbunden, kommen wir zu den jungen Spielern, die Lamine Yamal vor allem und Kubarsí, die jetzt ins Nationalteam einberufen wurden und wo im Raum steht, dass die sowohl EM als auch Olympische Spieler spielen, und da habe ich heute gerade irgendwie Auszüge aus einem Interview von Lamine Yamal gelesen, wo er sagt, na, er spielt alles, wo er spielen kann. Mhm. Und dann haben sie ihn darauf gefragt, ja, aber nicht Angst hat, sowas ähnliches wie Pedri zu erleiden, und er hat gemeint, so, naja, jeder ist unterschiedlich. Und ich dachte, alter Schwede. Also, die Jungs, ich verstehe es absolut, die sind 16, 17, die denken halt, ich muss meine Stunde nutzen und ich muss mich da etablieren und ich möchte das alles spielen, ich möchte, das ist auch für die ein erstes Mal. Da muss der Verein und der Verband halt müssen neu gescheiter sein. Also der Verein hat eh kein Mitspracherecht, aber der Verband muss da halt lernen aus den Geschichten, die passiert sind.
De La Fuente dürfte kein wahnsinnig guter Manager sein, also was Personalien betrifft. Über seine Trainerqualitäten will ich mich nicht äußern, dafür kenne ich ihn nicht, habe zu wenig gesehen, aber die Geschichte mit dem Brahim bei Real Madrid, also dem Spieler von Real Madrid, der jetzt sich für die marokkanische Nationalmannschaft entschieden hat, weil er eben nicht berücksichtigt wurde, beziehungsweise weil der Trainer nicht auf ihn zurückgekommen ist, spricht ja auch Bände. Und Brahim ist bei Real heuer, immer wenn er gespielt hat, saustark gewesen.
Ja. Also das war echt eines der seltenen Male, wo ich absolut zu 100% hinter einem Artikel der Madrider Presse gestanden ist, nämlich wo sie gefordert haben, dass mehr Madrid-Youngster ins Nationalteam einberufen werden, statt den Barca-Youngster. Und war ich so, ja bitte, verheizt sie alle und lasst uns unsere Schatzes.
Aber die haben halt auch keine Talente, aber beim Brahim Diaz denke ich mir auch, ich meine, vor allem ist es ja nicht so, dass der vor einem Jahr ein Unbekannter war und jetzt gerade bei Madrid durchstartet, der war Stammspieler bei Milan. Das ist ja Champions League Halbfinalist. Ich glaube, vor 2 Jahren, als sie Meister wurden, war er auch schon da. Also, es macht überhaupt keinen Sinn, dem nie einen Platz zu geben und dafür halt jeden. Also, ich meine, ich verstehe schon, dass jetzt die ganzen jungen Spieler, die da bei Barca irgendwie Stammspieler sind, auf einmal, dass da die Versuchung da ist. Oder bei Lamine Yamal verstehe ich sogar schon noch ein bisschen, weil der hätte ja auch die Möglichkeit, ich bin mir ganz sicher, ist Äquatorialguinea, weiß ich nicht, für ein anderes Land zu spielen, dass du den quasi an den Verband bindest. Okay, aber, und dafür muss er, glaube ich, mehr als 3 Länderspiele haben, die er dann mit 16 auch schon durch hat. Aber
ich glaube, er hat ja schon mittlerweile 2 oder 3, oder?
Mhm. Ja, genau. Also ich glaube, das hat er dann schon oder bald schon mal erreicht, irgendwie so.
Aber glaube ich auch, also wenn es nicht, ich möchte nicht Äquatorialguinea zu nahe treten, aber wenn du jetzt junger Spieler bist, möchtest du natürlich auch gewinnen auf dem internationalen Level. Natürlich. Wartest du vielleicht 1-2 Jahre länger, um in Spanien deine Spiele zu machen, anstatt sofort für die andere Mannschaft, wenn es, ich meine, könnte Österreich sein, Österreich und Spanien. Auch da würde ich mich, auf jeden Fall würde ich noch 2-3 Jahre auf Spanien warten, bevor ich mich für Österreich
denke. Die Fälle ist vielleicht nicht ganz so groß, aber es ist.
Nationalmannschaft, da kommt nicht nur der Erfolgswunsch, sondern dann auch sehr viel die Gefühlslage beziehungsweise das Zugehörigkeitsgefühl ins Spiel. Ja, das kann ich nicht beurteilen, aber offensichtlich fühlt er sich ja auch durchaus hauptsächlich spanisch. Ja, ohne da seine Herkunft abstreiten oder ähnliches, aber da habe ich gar nicht so die Zweifel. Ich glaube, das Gute beim Lamine ist vielleicht, dass er nicht gesetzt sein wird, im Gegensatz zum Kubasi. Ich kann mir vorstellen, dass der gekommen ist, um zu bleiben, ja. Und Jamal kann ich mir schon vorstellen, dass in der Offensive mehr durchgewechselt wird. Ja, aber das ist nur eine Mutmaßung.
Wir werden auch in der Offensive besser besetzt als in der Verteidigung.
Genau. Ja, und es ist ja auch was man bei Barca sieht. Einfach. Mhm. Ja. Er kriegt ja schon auch seine Pausen, einfach weil da mehr Optionen da sind. Aber ja, also ich habe jetzt auch immer wieder gelesen, dass der Verein sich da geäußert hat und dass sie gerne, ich glaube, sie wollten sogar, dass die beiden beide Turniere auslassen. Keine Ahnung, ob das jetzt dann immer wieder so halt Pressemeldungen sind oder ob wirklich der Verein offiziell den Verband bittet, hey, lasst unsere Spieler daheim. Mhm. Ich finde, sie müssten zumindest eins müssen sie auslassen. Und ich meine, das Verrückte ist ja, die dürfen alle in 4 Jahren immer noch Olympia spielen. Genau wie es halt jetzt eben mit Petri ist. Also es dürfen ja nur 3 Spieler unter 23, glaube ich, dürfen bei Olympia mitspielen. Es geht sich fast zweimal aus für die. Also wenn noch so viel Zeit ist. Es ist halt unfassbar und es darf eigentlich nicht sein, dass die beide spielen. Und wenn das passiert, dann ja, muss wirklich der Verein, finde ich, auch sich irgendwas überlegen, um das zu verhindern, weil das kann es nicht sein. Und weil so kannst du nicht weitermachen. Ja, niemand weiß, was da genau, wie das mit Petri abgelaufen ist. Es ist auch, um auf deinen Artikel, den du vorhin angesprochen hast, zurückzukommen, was da ja auch erwähnt wurde. Er ist halt auch, hat sich halt auch nur 2 Wochen Urlaub genommen, dann als er zurückgekommen ist, oder hat nur 2 Wochen Urlaub bekommen, irgendwie so. Also da stellt sich schon auch die Frage, wie, ob Barca damit richtig umgegangen ist.
Nein, absolut. Ja.
Na, aber es ist, das haben wir ja auch immer wieder kritisiert. Ja. War sogar schon unter Koeman, wenn ich mich nicht täusche, dass wir immer wieder bemängelt haben, dass er eigentlich alles spielt. Ja.
Genau.
Und da sehe ich auch ein bisschen einen Lichtblick. Ich meine, wir haben es vorhin erwähnt, das Verletzungspech jetzt hat anderen Spielern die Möglichkeit gegeben, sich zu profilieren. Und vielleicht kann man dann in Zukunft eben aus einem etwas breiteren Kader schöpfen und immer wieder durchwechseln. Ja, ich meine, Belgi wird wahrscheinlich immer gesetzt sein, aber vielleicht kann man ihn dann ein bisschen schonen. Und man muss auch jetzt sehen, die Meisterschaft ist so gut wie entschieden. Ja, also ich glaube, da muss schon ein Wunder passieren, dass wir nochmal die Möglichkeit bekommen, an Madrid heranzurutschen, beziehungsweise überhaupt 9 Punkte sind es, 8 Punkte, 8 Punkte gut zu machen. Ja, also 9 Punkte mit dem Clásico ausstehend und dem vermeintlichen im Moment für Real Madrid das direkte Duell. Also 8 oder 9 Punkte in Abhängigkeit, wie das Clásico ausgeht, wird schon schwer. Da hätte man sich vorher in eine Position bringen müssen, die aussichtsreicher ist, die ich eben vorhin schon erwähnt habe, die wir 2-mal aus der Hand gegeben haben. Und ich meine nicht, dass wir gegen Bilbao wahnsinnig viele Chancen gehabt hätten. Granada ist da schon eine andere Geschichte. Ja. Aber ja, vielleicht eben das auch die Möglichkeit bietet, dass man Spieler etwas dosiert, wie man das so sagt. Ja. Aber
das Ding ist halt, was ich sagen muss, Pedri wurde ja großteils dosiert. Also der ist, nachdem er die erste Verletzung hatte, hat er wochenlang, nachdem er voll fit war, nicht viel gespielt.
Ja, das
nicht von Anfang an gespielt. Oder wenn er von Anfang an drin war, ist er in der 60. ausgewechselt worden. Dann hat sich Gavi verletzt. Dann hat er 2, 3 Spiele relativ viel gespielt, mehrere Minuten. Und dann war es schon wieder vorbei. Und das ist das Problem. Also ich glaube, wenn du in dem jungen, also im heranwachsenden Alter so eine schwere Verletzung, eine muskuläre hast und das nicht gescheit aushält, was bei ihm definitiv der Fall war, weil er viel zu schnell immer wieder zurückgeholt wurde, weil sie so auf ihn angewiesen waren, dann glaube ich, der Muskel wächst dann auch anders zusammen und du hast dann immer ein Ungleichgewicht. Mhm. Und das heißt, eine Verletzung bei Lamine Yamal oder bei Kubasi, die nicht gut gehandelt wird, was zum Beispiel jetzt der Fall ist, wenn sich einer von denen verletzt und wir haben sowieso schon einen dünnen Kader und dann wird er zurückgeholt.
Ja, klingt auch nach Ansu, oder?
Genau, oder Ansu wollte ich genau sagen. Und das war, bei Ansu war es ja nicht mal jetzt große Überlastung, das war einfach ein Foul, das halt zu einem Meniskusriss, glaube ich, geführt hat, der dann irgendwie nicht, scheinbar nicht professionell genug behandelt wurde.
Wie hat der junge Österreicher von Rapid geheißen, der bei Barcelona B gespielt hat? Puh. Dieser auch der Türke.
Ja.
Ja, jetzt habe ich es leider auch nicht.
Oh, das ist auch von der Bild.
Ja, dem hier, genau. Also, von dem habe ich nur gehört, dass er eben auch behauptet hat, dass das Training bei Barcelona im Verhältnis zu Rapid.
Das ist schon bitter.
Ja, ich brauche es gar nicht.
Das ist wirklich bitter, wenn du dir das überlegst. Aber darauf wollte ich auch noch zurückkommen, weil das ist ein Punkt, den ich jetzt. Also, weil wir haben ihn jetzt heute auch bisher gar nicht erwähnt und das passt mir auch ganz gut, aber Lewandowski hat es angesprochen, dass das Training jetzt offenbar intensiver ist in den letzten Wochen. Ich habe auch einen Artikel gelesen, wo es dann eben nebenbei nochmal erwähnt wurde, dass seitdem sie aus dem Cup raus sind und quasi dadurch nicht mehr diesen konstanten Dreitagesrhythmus haben, wie es ja zum Jahresbeginn war, scheinbar das Training deutlich intensiver wurde, also mehr auch wirklich körperliche Fitness ausgelegt wurde. Und das hat eben auch Lewandowski angesprochen, dass das jetzt seit ein paar Wochen ihm auch gut tut und dass er da jetzt irgendwie besser in Form kommt und so weiter und so fort. Was schon mal jetzt ein ganz gutes Zeichen ist, aber wo sich halt auch die Frage stellt, wie kann es sein, dass alle anderen Vereine, die 3 Wettbewerbe spielen, Liverpool 4 Wettbewerbe oder generell die Engländer 4 Wettbewerbe, teilweise das hinkriegen, mit alle 3 Tage spielt
man. Das kann ich dir schon sagen, weil die Philosophie von Barcelona ist Technik über Fitness und Taktik über Fitness.
Aber es kann ja trotzdem nicht sein. Es kann ja trotzdem nicht sein, dass es da irgendwie.
Die englischen Kader sind aber auch viel größer.
Ja, aber jetzt trotzdem.
Das ist der von Barca.
Ja. Und sie setzen in den Cup-Spielen auch noch viel stärker auf Nachwuchs. Ja, also.
Naja, Barca spielt ja die ersten Cup-Runden auch immer. Also ich finde schon, dass es also man kann es nicht alles wegerklären mit irgendwie der Kader ist so dünn oder die anderen, aber oder auch der Philosophie, weil ich meine, es war ja auch früher nicht ganz so eklatant. Ja, klar, bei Barca läufst du jetzt nicht 3 Stunden im Wald rum. Passt. Aber irgendwie haben sie es ja trotzdem geschafft, eine Balance zu finden. Und gerade die Pep-Teams waren sehr, sehr fit. Und haben sehr viel Pressing gespielt. Lucho hat auch wahnsinnig viel Wert drauf gelegt. Und Xavi hat ja, als er zurückkam, gesagt, dass über Jahre, also oder dass seitdem er weg war als Spieler, bis er wieder zurückkam als Trainer, sich das Training komplett verwandelt hat und die Spieler offenbar keine oder weniger Disziplin da war, bla bla bla. Und irgendwie schaffen sie es trotzdem scheinbar nicht, irgendwie das Training oder das Fitnesslevel auf dasselbe Niveau zu bringen wie bei manch anderen Teams. Und das finde ich einfach spannend.
Du wolltest, glaube ich, was sagen zu den Pep-Teams. Ja?
Ich glaube, beim Pep war es so, du hast Pressing-Phasen gehabt, aber durch den hohen Ballbesitz hast du den Gegner quasi auslaufen lassen.
Mhm.
Und wenn du es vergleichst, wie gespielt wurde, das ist jetzt schon 13 Jahre oder 11 Jahre her, dass er gegangen ist, 12 Jahre, dass damals, also die ganzen anderen Teams, also der Fußball insgesamt, wie er gespielt wird, hat sich sehr verändert in der Intensität. Also ganz viele Teams, die früher nicht so extrem waren, spielen jetzt viel mehr Pressing, Gegenpressing, hohes Pressing. Und du merkst da teilweise, dass Barca die Luft ausgeht. Also du merkst, ich finde, diese Saison und teilweise auch letzte Saison, merkst du, dass das Pressing überhaupt nicht funktioniert, weil du hast halt einen Verrückten wie den Gavi, der 5 Lungen hat und alles rennt und der eigentlich auch, du merkst es dann am Anfang von Spielen, dass er derjenige ist, der das Pressing initiiert. Also wenn er pressen geht, dann ist das ein Signal an die ganze Mannschaft, dass sie ihre Pressing-Struktur haben. Das funktioniert die erste halbe Stunde, danach rennt keiner mehr. Danach schaffen es die Leute nicht mehr, die Leute anzupressen. Dadurch kannst du das Pressing sowieso schon mal schmeißen und wirst dann schnell überspielt. Und ich finde schon, dass ich habe schon das Gefühl, deswegen hast du auch die Probleme gegen kleinere Gegner, die vielleicht technisch in der Liga nicht so gut sind, aber die einfach so viel Energie haben, dass sie dich ewig lang pressen können. Und Barca macht dann die Fehler. schafft es nicht nach vorne zu kreieren, kriegt hinten durch dumme Ballverluste 2-3 Dirren locker, weil wir haben es diese Saison oft genug gesehen. Und da ist schon etwas, also ich glaube, in der körperlichen Fitness ist da weniger drauf Wert gelegt worden, als es früher der Fall war. Oder es hat sich einfach, sie haben sich nicht mitentwickelt mit dem Fußball, wie er jetzt ist. Das ist einfach ein mehr fitnessbetonter Sport ist.
Und vor allem, würde ich aber auch sagen, früher hattest du spieltechnisch stärkere Spieler. Du hast mit dem Ball verteidigt. Wurde ja auch immer so angepriesen. Ja? Du hast, wie du schon sagtest, den Gegner laufen lassen. Hattest Ballbesitz von 70%. 60-70% waren keine Ausnahme. Hast ihn aber auch nicht immer nach vorne bewegt oder nur über viele Stationen nach vorne. Hast immer den nächsten anspielbaren Spieler gesucht und hast dadurch eigentlich Ruhephasen gehabt, wenn du im Ballbesitz warst, ja, um dann Kräfte zu haben, wenn du den Ball verloren hattest, ja. Und durch einen Spieler wie Messi hast du ja nicht hattest du den Überraschungsmoment auch aus einer langsamen Bewegung heraus nach vorne, ja. Jetzt brauchst du Geschwindigkeit im Angriff, ja, damit du den Gegner öffnen kannst. Das war früher, konnte der Messi, beziehungsweise die Kompagnons im Sturm, sei es einen Henri oder ein Villa.
Neymar, ja. Iniesta aus dem Mittelfeld raus.
Ja, das war halt schon eine Wahnsinnsspielergeneration, die auch aus dem Stand, auch wieder unter Anführungszeichen, eben Gefahr ausgestrahlt hat, beziehungsweise Gefahr verursachen konnte. Ja? Und das hast du im Moment halt nicht so eklatant.
Du hast ja nach hinten nicht. Also das war ja, man hat es eben auch gemerkt, jetzt gegen Atletico, in der ersten halben Stunde, wo sie geschwommen sind, da geht nichts mit rausspielen und Gegner laufen lassen. Da ist viel hoch rausgehaut worden, ja, und dann macht halt vom Gegenpressing schnell wieder Ballverluste und dann bist du wieder derjenige, der den Ball hinterherhält.
Wobei das aber, also Atletico würde ich zwei Gegenargumente liefern. Zum einen waren nach 30 Minuten hatte Barca 60% Ballbesitz, was wir live, also schauen, auch nicht glauben konnten, aber also eigentlich war Ballbesitz ja da. Und gleichzeitig fand ich in dem Spiel, es stimmt schon, oder meine Wahrnehmung war auch ganz klar so, dass sie es nicht geschafft haben, mitten rauszuspielen. Aber es war halt auch sogar die B-Lösung im defensiven Mittelfeld ist halt 10 Minuten vom Spiel ausgefallen und dann war es halt gegen eine Mannschaft, die sehr gut pressen kann, warst du halt in der Situation, dass sie wirklich niemanden da jetzt hatten, der das regelmäßig spielt im defensiven Mittelfeld. Deswegen war das schon auch extra schwierig, da jetzt irgendwie die Kontrolle zu gewinnen. Das würde ich jetzt nicht repräsentativ sehen, quasi für die ganze Saison. Obwohl natürlich seit Busquets Abgang die Position ganz klar auch ein Problemfeld ist. Und da hat der Oriol.
Voll, also ich meine, schau dir eben auch Spiele gegen kleine Gegner an, die wir dieses Jahr, wo wir Dirren kassiert haben oder wo wir echt geschwommen sind hinten und das nicht geschafft haben. Also ich finde schon, dass das was ist, was sich durch die Saison, also es war nicht immer konstant zu 90% so, aber es war schon ein Trend, der sich erkennen hat lassen, dass du es nicht mehr schaffst, hinten gut rauszuspielen, dass du dann auch manchmal mehr Ballbesitz hast, dann weißt du nicht, was du mit dem Ballbesitz anfangen kannst, weil du dich eben nicht durchkombinierst. Dann schieben sie ihn teilweise, wenn nicht gepresst wird vom Gegner, viermal hinten oder viermal am 50er quer. Und trotzdem, wenn gepresst wird, schwimmen sie immer.
Nee, aber ich meine, meine Grundaussage war ja eigentlich einfach, dass da fitnessmäßig das nicht, die Mannschaft nicht auf demselben Level ist, wie andere Teams es sind. Und das ist eben dann auch, und ich meine, ich verstehe eure Argumente schon, aber eben diese Grundproblematik bleibt ja irgendwie trotzdem bestehen. Und ja, es gibt viele Faktoren, die das irgendwie erklären, aber auch Ballbesitz in der eigenen Hälfte ist ja in gewisser Weise eigentlich eine Ruhephase für die Mannschaft, gerade ja. Weil in manchen Spielen bewegen sie sich vorne auch nicht so viel. Also da kann mir keiner erzählen, dass sich ein Joao Felix kaputt läuft, um sich anzubieten. Also wenn wir hinten den Ball haben. Also ich finde es einfach spannend, dass das auch von Spielern thematisiert wird, von ehemaligen Spielern, aber auch von dem Lewandowski, der jetzt da ist und jetzt seitdem diese angebliche Veränderung im Training halt da ist, auch wieder deutlich besser spielt und jetzt irgendwie, keine Ahnung, 7 Tore und 3 Assists in den letzten x Spielen hat. Also, dass da irgendwie sich auch was verändert und das ist einfach was, was, glaube ich, für die Zukunft, für die nächste Saison sehr, sehr wichtig wird, wie man da irgendwie die Balance schafft zwischen einem technikbasierten Training, aber ja, City hat andere Möglichkeiten in jeglicher Hinsicht, aber das kann mir auch keiner erzählen, dass die nur ohne Ball trainieren. Also, ja. Oder Girona, die zur City Group gehören.
Vielleicht ist das eine sehr gewagte Theorie, aber dadurch, dass jetzt mehr Nachwuchsspieler drinnen sind, musst du auch bestimmte Automatismen nicht mehr üben im Training, ja? Und kannst sich auch auf das Konditionstraining, oder musst du sogar, weil es junge Burschen sind, aufs Konditionstraining konzentrieren, ja? Also vielleicht spielt das auch eine Rolle. Wie gesagt, das ist die Idee ist mir nur nicht gekommen, aber es ist natürlich eher was anderes, eben an dem Joao Felix, der zwar wahrscheinlich viel von Fußball weiß, aber der eben nicht durch die Barca-Schule gegangen ist, klar zu machen, wie er zu spielen hat, als du es eben einem Kubasi oder eben einem Yamal, Fermin, ja, also wem auch immer.
Das ist ja auch ein Argument, warum sie sagen, dass wir jetzt besser spielen, weil durch die Verletzungen mehr Nachwuchsspieler kommen und der Xavi sich mit Nachwuchsspielern leichter tut, die halt eben durch die auch das System kennen und dass er sich mit Stars, die halt dir denen das System erklären muss oder die er irgendwie einführen muss, schwerer tut.
Aber die Möglichkeit hat er schon davor auch gehabt, also
das ja, ist absolut.
Ja, aber
obwohl, wenn Laporta dir einen Joao Felix vor die Nase setzt, kannst du nicht sagen, ich spiele den Hauer nicht, weil er läuft nichts und hat keine Ahnung. Ich glaube, das wird dann marketingtechnisch wieder ein Problem und so Geschichten.
Nicht, dass der wahnsinnig viele Adressen verkauft.
Ja, nicht. Aber es wäre schon, wenn man sich das so anschaut, wäre es halt eine spannende Überlegung, was das bedeutet, beispielsweise für De Jong im Sommer. Wenn du sagst, eigentlich läuft es besser, wenn... Also für De Jong gibt es keine wirkliche natürliche Position im System.
Ja.
Und es läuft besser, wenn du da weniger talentierte Jugendspieler hochziehst als, also ich sage jetzt nicht, dass man ihn verkaufen soll, aber es würde spannende Folgeüberlegungen anbieten und ich finde es eben auch spannend, um jetzt zu Flo's ursprünglichen Punkt dann nochmal zurückzukommen, was das halt für die Verletzungen bedeutet. Ob dieses, wenn sie das besser hinkriegen, Pedri ist jetzt offensichtlich ein Ausnahmefall, weil der schon so wie sich es darstellt, schon so lädiert ist quasi im Oberschenkel, dass es vielleicht was anderes noch anders gelagert ist, aber dass viele andere, also Spieler vielleicht durch besseres Training auch eher fitter bleiben und sich diese kleinen Verletzungen, wobei es jetzt bei der Jung auch einfach ein blöder Zufall war, genau, aber vielleicht kann man da auch nochmal das Verletzungsrisiko irgendwie reduzieren.
Ja,
voll. Also ich glaube, dass da mehr darauf geachtet werden muss und dass du auch in der medizinischen Abteilung die Monitor, also das Monitoring der Vitalwerte von den Spielern und so. Also ich habe nicht super viel Vertrauen in unsere medizinische Abteilung, dass du da die kompetentesten
hast. Ist aber eh schon ausgewechselt worden unter Laporta gleich als erstes.
Ja.
Aber das ist auch ein Thema, was wir kurz in einer anderen Folge angeschnitten haben. Und zwar die Tatsache, dass der Staff von Xavi ja sehr unerfahren ist. Ja. Ja. Und darunter eben auch die Konditionstrainer. Ich glaube, da...
Außer Oskar Klopp.
Ja.
Das Aussehen, der muss kompetent sein.
Also, das ist, würde ich jetzt auch nur zu denken geben. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was in Zukunft eben sich hoffentlich verbessern wird, ja. Also, ja. Oder wo mehr Augenmerk drauf liegen sollte, ja.
Ich glaube, das ist so ein Ding, dass du halt in der Preseason ganz, ganz gezielt extrem drauf, da musst du vielleicht ein bisschen weniger taktische Drills machen und die dann bei Videoanalysen und so zeigen und dann halt am Anfang gleich diese Kondition. Ich meine, das war immer so, dass Preseason ganz viel Kondition ist. Ich hoffe mir halt, dass sie da schauen, dass sie da gute Leute reinbringen, dass sie vielleicht Erkenntnisse rausziehen. Mhm. Wenn jetzt gesagt wird von eingefleischten Profis wie Leber, dass das was hilft und dass das was ändert. Mhm. Und auch, dass sie einem Pedri hoffentlich jetzt endlich mal, also ich hätte am liebsten, dass sie dem einfach sagen, ey, wir geben dir nächste Saison bis, also wenn du jetzt in einem Monat fit wirst, geben wir dir bis nächsten Dezember und du spielst mal keine fetten Spiele und wir schauen einfach nur zu 100%, dass wir das richten. Ja, ja, das muss halt mit ihm ausdiskutieren und so, aber ich meine, der wird ja auch im Boden zerstört sein jetzt. Also er war ja wieder komplett fertig nach der Verletzung. Und
aber im Viertelfinale wird er spielen wollen, Klassiker wird er spielen wollen.
Ja, vor allem der EM wird er spielen wollen, nachdem er vor 3 Jahren schon dabei war und was im Halbfinale verloren hat. Aber ja, normalerweise wäre schon so der Punkt, wo du ihm sagst, du gibst ihn heute zumindest bis Saisonende. Einfach nur auskurieren und dann
wird er... Ja, und einen ganz langsamen Trainingsplan, um das wieder zu dingsen. Und ich denke mir, da musst du halt, ich verstehe, dass die das spielen wollen, weil die haben eine begrenzte Karriere, aber du musst ihm halt sagen, hey Bursche, wenn du das jetzt spielst und dich wieder verletzt, dann ist deine Karriere vielleicht jetzt schon zu Ende. Und wenn du jetzt mal ein halbes Jahr chillst, dann hast du vielleicht noch 14 Jahre, die du spielen kannst, 15 Jahre.
Das Problem ist halt auch, ob er der Einschätzung von den Barca-Ärzten vertrauen sollte.
Und ob er Tränen hört, ist auch die Frage, ja?
Ich meine, ziemlich wahrscheinlich. Also was ich mich jetzt frage, ist eigentlich, wer hört nicht Trident. Also. Aber ich würde sagen, ja. Bevor wir es jetzt beenden, habe ich auch noch eine nette Anekdote, die mir gerade nochmal eingefallen ist zum Thema unerfahrene Coaches im Staff von Xavi. Ich habe gestern auch einen Artikel oder ein Interview mit Henrik Larsson gelesen, der ja unter anderem Co-Trainer war unter Koeman. Also er hat nicht direkt gesagt, dass es daran lag, aber er hat mit dem modernen Fußball abgeschlossen. Das ist eine ziemliche einfach katastrophale Situation. Der Druck ist viel zu groß, er hat keine Lust mehr auf den Scheiß. Also ich glaube, er wusste es davor schon, aber die Zeit bei Barca hat ihm gezeigt, dass der moderne Fußball einfach so verdorben ist, dass er damit nichts mehr zu tun hat.
Und vielleicht auch noch ein ganz kleines positiven Aspekt zu Verletzungen. Alessia Putellas spielt ja jetzt wieder bei Femini und hat jetzt auch, glaube ich, gestern 2 Tore oder so gemacht. Hatte eine ganz starke Verletzung und kommt da jetzt wieder anscheinend gut rein, trotz auch des Alters, in dem sie ist, mit 31 und sich einen Kreuzbandriss
zuziehen. 31 ist sie schon.
Ja, und einen Kreuzbandriss zuziehen. Also wir hoffen, dass Pedri in ähnlicher Stärke zurückkommt und auch Gavi. Und
schließen wir die Folge ab für heute.
Ja.
Ich würde euch bitten, aber bevor wir Schluss machen, oder als Schlusswort, jetzt haben wir 6 Wochen nicht aufgenommen, nennt mir einen Spieler, der den ihr zum Man of the, also der Spieler, den ihr diese 6 Wochen hervorheben würdet.
Ja, Man of the Tridente Pause.
Ja, Man of the Tridente Pause, danke.
Soll ich anfangen?
Unbedingt.
Captain Sergi, ganz klar. Es gibt nur einen. Ich habe immer an ihn geglaubt.
Ja, ich bin da eher bei... Boah, schwierig, weil die 2 Kleinen beide ziemlich gut waren. Ich glaube, ich würde mit Kubarsí gehen. Dann musst du schon abschließen.
Ja. Doch, ich würde deswegen nochmal erwähnen. Ja. Also die Zeit mit Benja war ja... haben wir gut überbrückt, aber also am Wochenende hat das Ding wieder gezeigt, was für ein Klassenkeeper. Ja, also die Doppelparade, allein die war meine Augenweide, ja. Extrem schnell runtergeht beim ersten Schuss, den blockt und dann sich breit macht und ja, so oft, ja, mit dem Fersal noch den Nachschuss. Das ist also so geil.
Ja, das ist. Und das ist schon ein guter Punkt, weil das haben wir eigentlich komplett ausgelassen, aber das Wiedererstarken fällt nicht zufälligerweise mit seiner Rückkehr zusammen.
Ja. Wobei das Rausspielen hinten ist, er wirkt noch ein bisschen eingerostet, aber das wird schon wieder kommen. Wobei es jetzt eigentlich schade ist, dass keiner von uns Lamine Yamal gesagt hat, auch Lever kann man positiv hervorheben, ja, weil der also, jetzt
ja, das ist über meine Leiche. Captain Sergi, der hat es vorbereitet.
Captain Sergi im Mittelsturm.
Er kann alles. Ich habe noch nichts gesehen, was dieser hübsche junge Mann nicht kann.
Dieser hübsche junge Mann.
Okay. Nein, ich möchte eigentlich meine Aussage revidieren. Ich bin für Marcus Alonso. Ganz wichtig, ganz wichtig für die Teamchemie.
Kampf des Jahres.
Ja. Na gut, ich hoffe, wir hören uns wieder. Vielleicht erst in 6 Wochen, aber dann hoffentlich genauso gut gelaunt wie heute.
Wer weiß, ja, wir versprechen keine 2 wöchentlichen Updates mehr, aber.
Na, wir waren eh brav und es war.
Wobei in 2 Wochen bin ich im Urlaub.
Ja, me too. Für aller.
Also wir versprechen keine 2-wöchigen Updates.
Für unser aller Seelenfriede, auch für unsere Zuhörer, glaube ich, ganz gut, dass wir uns diese Pause gegönnt haben. Ich habe ja auch teilweise Spiele nicht mehr geschaut, ja, weil.
Es war wirklich, also ich war wirklich auch sehr. Also ich habe sie geschaut, aber ich habe mich dafür gehasst, dass ich sie andrehe. Also es war wirklich so, vor allem schon davor, bevor ich überhaupt wusste, wie es ausgeht oder wie sie spielen werden, habe ich mir schon gedacht, das sind wieder 2 Stunden, die ich einfach verscheiße von meinem Leben und dann ärgere ich mich noch 10 Stunden drauf. Aber so schließen wir es wieder positiv ab.
Ja, so bleiben wir uns selbst.
Die letzten Wochen nicht. Ja.
Ein bisschen Leberbashing haben wir auch noch betrieben.
Ja. Also ja, Paul war.
Ja, nee. Von wem sonst? Ja. Gut. Ja. Schön war's.
Bis dann. Visca el Barça.
Ciao.
Ciao.